Es gibt, wenn man so will, eine teilweise euphorisch, emanzipatorische Stimmung im Hinblick auf den assistierten Suizid, die, denke ich, der Tragik und der Dramatik des Aktes unangemessen ist.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
Autonomie und Unverfügbarkeit. Jean-Pierre Wils über die Neuregelung des assistierten Suizids. Hallo, ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den großen Debatten unserer Zeit aus Gesellschaft, Kirche und Politik. Ich bin Daniel Heinze. Im Februar 2020 kippte das Bundesverfassungsgericht die bisherige gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe in Deutschland. Das Urteil sorgte vor allem deshalb für Aufsehen, weil das Gericht in seiner Begründung erstmals von einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben sprach und den Weg vorgibt für eine weitgehende Liberalisierung. Zurzeit befasst sich der Deutsche Bundestag mit verschiedenen Vorschlägen zu einer neuen gesetzlichen Regelung. Falk Hamann aus unserem Podcast-Team hat aus diesem Anlass mit dem Philosophen und Theologen Jean-Pierre Wils von der Universität Nijmegen über die Neuregelung der Sterbehilfe und die damit verbundenen ethischen und kulturellen Herausforderungen gesprochen. Übrigens, zum Thema Sterbehilfe gibt es am 4. und 5. September Veranstaltungen der Katholischen Akademie in Altenburg und Zwickau. Mehr dazu lest ihr in den Shownotes in dieser Ausgabe. Wenn eure Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, dann sprecht bitte mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Die Telefonberatung für Kinder und Jugendliche, die sogenannte Nummer gegen Kummer, die erreicht ihr unter 116 111. Jean-Pierre Wils, jetzt zu Gast bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Wils, schon ein Blick auf das genutzte Vokabular deutet ja an, wie umstritten das Thema assistierter Suizid ist. Beim einfachen Suizid sprechen einige von Selbstmord oder Selbsttötung, andere dagegen von Freitod. Und beim assistierten Suizid verwendet man dagegen Ausdrücke wie Sterbehilfe oder Suizidbeihilfe. Für welche Diktion haben Sie sich denn persönlich entschieden und aus welchen Gründen?
Ja, also die Sprachregelung ist in der Tat sehr, sehr unterschiedlich. Also von dem Begriff des Selbstmordes hat man, glaube ich, weitestgehend auch zu Recht Abschied genommen. Also ich glaube, dass man zunächst einmal so nüchtern wie möglich den Begriff wählen sollte, und deshalb spreche ich eigentlich in dem Zusammenhang von einer Selbsttötung. Der Begriff des Suizids ist etwas, wenn man so will, etwas akademischer in dem Zusammenhang. Also ich glaube, man soll sich eigentlich auf Selbsttötung beziehungsweise Beihilfe zur Selbsttötung einigen.
Und das Motiv ist dahinter, keinen Präjudiz zu haben, also keine vorgängige Wertung in die eine oder andere Richtung. Beim Freitod ist es ja eher auch so ein Freiheitspathos, das dahinter steht.
Richtig, also man kann natürlich eine solche implizite Wertung nie ganz vermeiden, das ist richtig. Also wie Sie zu Recht erwähnen, wenn man von Freitod spricht, dann ist da bereits eigentlich eine bestimmte Auffassung, dass dieser ultimative Akt sozusagen eigentlich Ausdruck eigentlich eines freien Tates ist, auch eingegangen. Aber man sollte bei solchen ethischen Fragen generell darauf achten, nicht bereits, um sozusagen die ethische Antwort einschleichen zu lassen, eigentlich also in die Beschreibung des Phänomens. Also darauf muss man schon achten, dass nicht starke Wertungen bereits quasi in die Beschreibung eingehen.
In Ihrem Buch sprechen Sie sich ja grundsätzlich für eine Liberalisierung des assistierten Suizids oder der assistierten Sterbehilfe aus. Sie warnen aber zugleich auch vor den gesellschaftlichen Folgen einer Normalisierung, durch die dann der assistierte Suizid etwas Unproblematisches werden könnte oder als etwas Unproblematisches erscheinen könnte. Wie geht das beides denn zusammen? Durch eine Liberalisierung möchte man ja letztlich eine gewisse Form von Normalisierung auch.
Ja, das eine ist doch nicht so selbstverständlich mit dem anderen verknüpft. Also die Liberalisierung und die Normalisierung sind jedenfalls nicht, also das eine ist nicht die notwendige Folge des anderen. Das hängt natürlich sehr ab von Das hängt sehr ab von der Regelungen, die in dem Zusammenhang getroffen werden. Also zunächst einmal denke ich, ja, es benötigt eine Liberalisierung. Ich habe mich eigentlich auch bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, muss man sagen, für eine solche Liberalisierung ausgesprochen, damals auch im Zusammenhang mit der Debatte auch um die sogenannte aktive Stellbehilfe, die in den Niederlanden Euthanasie genannt wird. Das ist nicht das Thema in Deutschland momentan, sondern das Thema der Selbsttötung mit Beihilfe Dritter. Ja, ich glaube, es braucht eine Liberalisierung. Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland war ja immer sehr widersprüchlich diesbezüglich. Also der Suizid ist keine rechtswidrige Tat und insofern ist eigentlich auch die Suizidassistenz nicht als eine solche zu bewerten. Aber es gab sozusagen auch gleichzeitig andere rechtliche Kriterien, die ein Stück weit die Debatte gelähmt haben in den ganzen Jahrzehnten. Man kann vermutlich Menschen nicht in Ultimo das Recht absprechen, sich zu suizidieren, eigentlich sowieso nicht. Und in dem Zusammenhang auch auf eine Hilfe, einen Anspruch zu besitzen. Aber wie schon gesagt, das hängt ab von den Kriterien nicht. Und die Problematik des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 26. Februar 2020 ist eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht solche Kriterien ausdrücklich ablehnt, abgesehen von bestimmten prozeduralen Erfordernissen, die gestellt werden. Also die Prozedur wird angedeutet und auch in den verschiedenen Gesetzesentwürfen, die es in der Zwischenzeit gibt, wird diese Prozedur auch ja unterschiedlich ausgestaltet. Aber es ist immer wieder davon die Rede in dem Urteil, dass es keine materiellen Kriterien geben sollte. Das muss man natürlich erläutern, was das heißt. Materielle Kriterien. Materielle Kriterien sind beispielsweise Hinweise auf das Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung, die sich womöglich auch in einer finalen Phase befindet. Also vor allem dies wird ausgeschlossen. Also der Einzelne muss seine beabsichtigte Tat nicht Verantwortung. Er muss sie nicht begründen, indem er beispielsweise darauf hinweist, das Kriterium X sei für ihn, sei auf seine Situation anzuwenden. Das heißt, dass, um sozusagen die Erlaubnis sehr, sehr niederschwellig ausgestaltet wird. Also es gibt, wenn man so will, wenig sozusagen Vorbehalte. Also angesichts der Rationalität der Tat, also lediglich sozusagen die Verantwortungsfähigkeit des Einzelnen wird prozedural geprüft. Was die Normalisierung betrifft, kann man eigentlich feststellen, dass es in der Tat solche Effekte gibt bei einer solchen niederschwelligen Zugangsmöglichkeit. Das kann man also in den Niederlanden, das kann man in Belgien feststellen, dass nach einer gewissen Zeit, am Anfang ist es meistens doch so, dass die Zahlen des assistierten Suizids vergleichsweise konstant niedrig bleiben im Vergleich zu der aktiven Tötung. Ja, diese Zahlen bleiben vergleichsweise niedrig, was wohl natürlich auch damit zusammenhängt, also dass eine solche Tat, also die der Selbsttötung natürlich, also für das Individuum, für das jeweilige Subjekt natürlich ein ganz schwerwiegender Akt darstellt. Aber im Laufe der Zeit ist zu beobachten, dass die Zahlen langsam aber stetig auch zunehmen. Und das kann man fast eigentlich nur dadurch erklären, dass Normalisierungseffekte also eingetreten sind. Also die Problematik, um sozusagen, die anfangs noch deutlich gewichtet wurde und, denke ich, den Akteuren auf allen Seiten deutlich vor Augen stand. Also diese Problematik wird abgeschliffen. Das Gegenbeispiel ist die sogenannte Oregon-Regelung, die nicht nur im Bundesstaat Oregon in den USA Anwendung findet, sondern auch in einigen anderen Staaten, wo gerade eigentlich mit solchen materiellen Kriterien gearbeitet wird und deshalb eigentlich die Suizidrate bzw. die Assistenzrate konstant niedrig bleibt.
Aber heißt das, um so einer problematischen Normalisierung entgegenzuwirken, wäre es eigentlich gut, doch auf bestimmte materielle Kriterien zu setzen? Oder müssen die Prozeduralen einfach nur nochmal geschärft werden?
Nein, es ist meine Auffassung, dass wir im Grunde materielle Kriterien brauchen. Also ich meine, die Prozeduren, also wo die eben die Urteilsfähigkeit und so weiter sozusagen das Maß an Verantwortungsfähigkeit auch geprüft wird und in Extremis vielleicht auch noch ein psychiatrisches Gutachten eingeholt wird, ist meines Erachtens zu wenig. Also vor allem eigentlich auch in diesen Prozeduren ist also keineswegs selbstverständlich vorausgesetzt, dass überhaupt ein Arzt oder eine Ärztin teilnehmen an diesem Verfahren. Also es gibt beispielsweise Vorschläge, wo sogar Angehörige eigentlich an der Prozedur teilnehmen sollte. Also ich glaube, man sollte diesen Prozeduralismus als einzigen Zugang zu der Entscheidung wirklich erweitern, eigentlich, also mit einem materiellen Kriterium oder mit materiellen Kriterien. Und die sind oder sollten meines Erachtens vor allem eigentlich medizinisch-psychiatrischer Natur sein. Das steht quasi dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entgegen, ja, also das zweifach ausdrücklich diese Kriterien ablehnt. Aber meines Erachtens geht kein Weg daran vorbei, sie einzuführen.
Ich frage mich gerade, was wären denn Szenarien, wo keine medizinischen oder psychiatrischen Gründe vorliegen? Also wo vielleicht auch jetzt in den Niederlanden oder in Belgien eine Person Sterbehilfe in Anspruch genommen hat und es gab keine medizinische oder psychiatrische Indikation.
Man muss Folgendes sagen, dass diese medizinische oder psychiatrische Indikation eigentlich schon immer vergleichsweise vage gewesen ist. Also man hat immer davon gesprochen, also beispielsweise auch in den Niederlanden, und also ich habe keineswegs die Absicht, wie das häufig geschieht, also die Niederlande, wenn man so will, eigentlich so als das Land der Verirrungen in Fragen der Sterbehilfe darzustellen. Aber die Entwicklung ist in dem Sinne typisch, und das ist das Wichtige eigentlich, also die Typologie der Entwicklung. Also man hat am Anfang immer davon gesprochen, es sollte ein aussichtsloses und untragbares oder unerträgliches Leiden vorliegen. Das gehörte zu diesen materiellen Kriterien auch in den Niederlanden anfangs. Im Nachhinein muss man feststellen, das Prädikat medizinisch oder psychiatrisch wurde nie expressis verbis benutzt. Ja, also man ist immer davon ausgegangen, dass das so wäre, also dass hier eine Erkrankung schwerwiegendster Art, also eher auch in einer finalen Phase vorlag. So hat man auch operiert, und das kann man auch in den Untersuchungen eigentlich aus den Anfangsjahren deutlich sehen. Aber im Laufe der Zeit sozusagen sind eigentlich immer mehr Abstriche gemacht eigentlich, also an diesem Kriterium des aussichtslosen und untragbaren Leidens. Das heißt, es ist immer mehr subjektiviert worden. Nun kann man sagen, gut, aussichtsloses Leiden, das könnte man noch medizinisch einigermaßen objektivieren. Also da gibt es eine gewisse Prognose, die man eventuell stellen kann, ob bestimmte Behandlungen noch Aussicht auf medizinischen Erfolg haben. Die Frage natürlich des Untragbaren ist von Anfang an sehr, sehr subjektiv. Und das ist in den Debatten, die eigentlich nie beendet worden sind, und wie kann es auch anders sein, ist dies immer mehr subjektiviert worden. Bis dahin, dass in einem neueren Gesetzentwurf in den Niederlanden davon die Rede ist, dass eigentlich sozusagen das Leiden daran, dass man überhaupt am Leben ist, ja, also ausreicht. Übrigens ist das, was das Bundesverfassungsgericht auch sagt, vielleicht in etwas anderen Worten, sondern ist davon die Rede, um sozusagen, dass es ausschließlich zur Kompetenz beziehungsweise eigentlich in die Zuständigkeit des Einzelnen liegt, eigentlich über den Lebenssinn zu entscheiden, und dass da keinerlei objektiven, moralischen oder Vernunftskriterien, wie es heißt, Anwendung finden. Also das Bundesverfassungsurteil ist gewissermaßen eigentlich also seiner Substanz außerordentlich radikal. Also ich würde sogar behaupten, dass es sich in die absolute Avantgarde der Debatte über die Sterbehilferegelung beziehungsweise des assistierten Suizids katapultiert hat.
Sie würden schon sagen, das ist ein Paradigmenwechsel hier in der deutschen Rechtsprechung?
Das kann man, denke ich, tatsächlich so sagen, dass es ein Paradigmenwechsel ist. Also wie schon gesagt, also diese Subjektivierung und vor allem auch das Stichwort Autonomie in dem Zusammenhang, ja, das ist die prominenteste Kategorie, Autonomie, wird sozusagen genau als sozusagen das Privileg des Einzelnen zu befinden, eigentlich über den Sinn und den Fortgang seines Lebens verstanden. Und insofern ist es in der Tat ein Paradigmenwechsel. Also ich meine, man kann sich lebhaft daran erinnern, doch wie viel, also quasi, ich sag's jetzt mal, Erstaunen das Urteil damals hervorgerufen hat. Also es war ja nicht, also in dieser Radikalität, also kaum vorherzusehen.
Was heißt das jetzt eigentlich für die anstehende gesetzliche Neuregelung? So wie ich auch das Urteil und seine Begründung gelesen habe, heißt das ja, dass die von Ihnen eigentlich angemahnten materiellen Kriterien ausgeschlossen sind. Also alle Initiativen können sich eigentlich nur noch auf prozedurale Kriterien berufen und die Einführung würde ja explizit eigentlich der Begründung des Urteils widersprechen. Ist das richtig?
Ja, also das ist die sozusagen der prekäre Status meiner Überlegungen, wenn man so will. Aber sie sind nicht aus einer bloß akademischen Leidenschaft entstanden, diese Überlegungen, sondern sie sind Teil oder Ausdruck eigentlich auch einer lebendigen Debatte momentan eigentlich auch in der Bundesrepublik. Also beispielsweise bin ich häufiger zu Gast, also bei Initiativen der Palliativ- und der Hospizbewegung. Und man merkt natürlich auch, dass dort, wenn ich jetzt bildlich ausdrücken würde, es brodelt nicht in diesen Organisationen. Es brodelt, glaube ich, überall, also auch in den katholischen Milieus und in den evangelischen Milieus erst recht, weil man auch dort eigentlich an den, wenn man so will, in den letzten 2-3 Jahrzehnten eigentlich eher konservativen Milieus, also in den bewahrenden Milieus eigentlich auch merkt, dass das sozusagen prinzipielle Verbot in irgendeiner Weise nicht mehr funktioniert. Also es gibt zu viele wirklich tragische Berichte, die man, glaube ich, sehr ernst nehmen muss. Also ich war vor wenigen Wochen zu Gast, auch in einer solchen Veranstaltung, und da berichtete der leitende Mediziner, dass in den letzten Wochen zwei Patienten von ihm, also ein Palliativmediziner, zwei Patienten von ihm am Tag nach seinem Besuch sich mit einem Gewehr getötet haben. Und also nach der Ankündigung und auch nach der Bitte, wenn man so will, eigentlich Sterbehilfe im Sinne des assistierten Suizids. Das sind natürlich traumatische Erlebnisse, die sich vermutlich auch häufen. Und auch da gibt es also diese große Unruhe. Man befindet sich gewissermaßen zwischen den Stühlen. Also man möchte eigentlich also nicht bei dem alten Status quo bleiben, und man merkt, die Entwicklung schreitet dermaßen radikal voran, dass gewisse Anpassungen erforderlich sind. Auf der anderen Seite hat man auch dort große Bauchschmerzen im Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und ist da auf der Suche nach einem Mittelweg. Und meines Erachtens besteht der Mittelweg genau darin, dass man doch überlegt, materielle Kriterien einzuführen. Ob das jetzt sozusagen partikuläre Institutionen, also wie beispielsweise eine Hospiz oder eine Palliativstation machen kann, also gewissermaßen eigentlich für die Institution selber diese Restriktion einbauen, ein materielles Kriterium zu benutzen. Das ist vermutlich eine schwierige juristische Frage. Also ich bin ja ein Jurist und kann die Frage insofern eigentlich auch nicht gut beantworten. Aber das wäre, wenn man so will, eigentlich eine Kompromissformel, nicht? Also dass also in bestimmten Institutionen eigentlich also diese materiellen Vorbehalte auch geregelt werden können und man entsprechend diesen materiellen Vorbehalten in casu handelt. Also das wäre so ein Mittelweg, und also ich glaube, den müssen wir gehen. Also das, ich noch einmal, also das Urteil ist in seiner Konsequenz und ist es geradezu atemberaubend, ja. Und insofern wird es sehr wohl auch Widerstand geben gegen dieses Urteil.
Wir sind jetzt relativ schnell schon in die rechtlichen Details eingestiegen. Ich würde noch mal einen Schritt zurück machen und wirklich aus einer philosophischen Perspektive auf das Problem schauen. In Ihrem Buch machen Sie ja hinter der Debatte um den assistierten Suizid das Bedürfnis aus, wie Sie schreiben, Sphären der Unverfügbarkeit unseres Lebens verfügbar zu machen. Konkret heißt das jetzt in dem Fall, Sterben soll nicht mehr etwas sein, was einem geschieht, dem man quasi ausgeliefert ist, sondern der Mensch will selbst Subjekt, man könnte auch sagen Autor des eigenen Sterbens sein, vermittelt natürlich über die Hilfe. Dahinter steht ein Autonomiegedanke. Jetzt abgesehen mal von religiösen Gründen, die man anführen könnte, warum haben denn solche Sphären der Unverfügbarkeit bzw. ihrer Anerkennung aus Ihren Augen auch vielleicht einen Wert in unserem Leben?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Man kann natürlich die gesamte Entwicklung der Moderne auffassen als die Tendenz, die Reichweite unserer Intervention eigentlich in sämtliche Lebensbereiche auszudehnen und zu erweitern. Also diese Reichweitenvergrößerung, wenn man so will, ist ein moderner Imperativ. Und in dem Zusammenhang sind natürlich mancherlei Tabus und Verbote unter Druck geraten und ich denke auch häufig, also gerechterweise und notwendigerweise auch modifiziert und revidiert worden. Also Autonomie ist in dem Sinne eine wichtige moderne Formel, die allerdings im Laufe der Zeit eine gewaltige Veränderung ihrer Bedeutung erfahren hat. Also man kann sagen, die Autonomieformel, wie wir sie bei Kant kennen, ist eigentlich, wenn man das jetzt verkürzt zusammenfasst, ist es der Aufruf, sich seines Verstandes zu bedienen. Und also der Verstand ist nicht etwas Partikuläres. Also ich habe meinen Verstand nicht, wenn man so will, als eine so idiosynkratische Quelle meiner Auffassung, sondern ich teile meinen Verstand mit anderen Menschen. Also Autonomie heißt Erweiterung sozusagen der Vernünftigkeit meines Lebens, aber das ist jetzt keine partikuläre Aufgabe, sondern wenn man so will, eine Gattungsaufgabe. Also wenig später, dann sind wir bei John Stuart Mill, bei dem englischen Philosophen, ist Autonomie zunehmend, wenn man so will, eigentlich genau so ausgelegt worden, wie wir das heute tun. Also Autonomie ist, wenn man so will, mein subjektives Recht, gemäß meinen subjektiven Wertungen und Auffassungen zu leben. Es gibt nur eine Grenze dort, wo ich Dritten einen Schaden zufüge. Aber das ist, also in unserer Kultur ist das, wenn man so will, zu einer gängigen Anschauung geworden, ohne dass diese Namen von Kant und Mill natürlich überhaupt genannt, vielleicht geschweige überhaupt nicht mal gekannt werden. Aber diese Auffassung, ich bin letzten Endes Herr und Meister oder Frau und Meisterin meines Lebens und nach Möglichkeit werde ich so früh wie möglich also diese Gestaltungsfähigkeit oder Umgestaltungsfähigkeit meines Lebens wahrnehmen. Also beispielsweise im Moment die Debatte im Hinblick auf Genderfluidität und diese Identitätsdebatte findet immer früher statt. Also sie findet offensichtlich schon statt im Alter von 12 bis 14, also wo Menschen sich eigenartigerweise, wie ich meine, schon sozusagen Gedanken machen eigentlich über ihre Geschlechteridentität, als sei das so der neue Auftrag, der uns gegeben worden ist. Also dass dieses Beispiel zeigt, wie fundamental dieser Imperativ der Eigengestaltung geworden ist, der gleichzeitig einhergeht mit einem ökonomischen Imperativ, nach Möglichkeit immer wieder Neues auszuprobieren. Also die Urszene ist, wenn man so will, das überladene Kaufhaus und ich werde konfrontiert mit einem Übermaß an Konsumoptionen und ich stehe davor und ich wähle nach eigenen Präferenzen aus. Das klingt vielleicht etwas karikierend und es ist so nicht gemeint, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen Freiheit auf diese Art und Weise auffassen momentan. Und wenn man so will, eigentlich, und jetzt sind wir wiederum bei unserem Thema, den Suizid ein Stück weit lernen einzupreisen als eine ultimative Option in ihrem Leben. Also man reagiert nicht auf eine Lebenslage, in dem Suizidgedanken aufkommen, sondern man ist schon prospektiv quasi eigentlich also mit dieser Option befasst. Und ich glaube, dass dieser Plausibilisierung problematisch ist und wir gut daran tun, wie schwierig das im Einzelnen auch ist und wie kontrovers das in einer Gesellschaft wie unserer sein wird, die Frage zu stellen, ob es nicht zumindest Restzonen der Unverfügbarkeit geben sollte. Übrigens werden wir auch in nächster Zukunft angesichts der klimatischen Krise noch sehr viel stärker mit dieser Frage konfrontiert werden, inwieweit es nicht Restzonen, sondern Großzonen der Unverfügbarkeit geben muss. Also das Thema ist in dem Sinne hat sich keineswegs überlebt.
Aber kann man irgendwie festmachen, was eigentlich so der positive Mehrwert ist, wenn man solche Zonen der Unverfügbarkeit, wie Sie gesagt haben, anerkennt. Also es klang jetzt zwischenzeitlich bei Ihrer Antwort so, dass es eigentlich eine Überforderung ist, wenn man diesen Autonomiegedanken immer weiter ausdehnt und man muss andauernd immer sagen, wofür und wogegen man sich entscheidet. Also man steht vor einer großen Entscheidungsfülle, die getroffen werden muss. Aber ist es einfach nur ein Entlastungseffekt oder soll da durch diese Unverfügbarkeit auch vielleicht etwas Positives geschützt werden?
Ja, wobei eben was das Positive ist, was geschützt wird, gar nicht mal so leicht in den Debatten wird, also der Konsens darüber wird in den Debatten nicht einfach sein. Also ich glaube, dass es vernünftig ist. Vernünftig ist, wenn Menschen lernen, angesichts ihrer eigenen Präferenzen einen gewissen Vorbehalt zu haben. Und also dieses Zögern, also Hans Blumenberg spricht und sprach in dem Zusammenhang sozusagen von einem Provisorium, ja. Also man muss lernen, wenn man so will, eigentlich also erstmal auch die eigenen Antriebe und eben diese Präferenzen auch mal in Frage zu stellen, einen solchen Vorbehalt zu entwickeln und einen Umweg zu gehen, heißt es bei ihm. Und das droht jetzt abhanden gekommen. Es gibt, wenn man so will, eine teilweise euphorisch emanzipatorische Stimmung im Hinblick auf den assistierten Suizid, die, denke ich, der Tragik und der Dramatik des Aktes unangemessen ist. Und also in dem Zusammenhang droht also jegliches Gefühl dafür, dass es eben diese Zonen der Unverfügbarkeit geben muss, dass man sie also mit Mitteln der Vernunft ein Stück weit auch markieren ist. Also das Tabu, nur tabuisieren, reicht natürlich nicht aus. Aber dass man jedenfalls bereit ist, solche Zonen eigentlich mit vernünftigen Argumenten zu markieren, ist, glaube ich, dringend nötig.
Ich würde jetzt am Ende gerne noch mal ganz kurz auch auf die Rolle der Kirchen in der aktuellen Debatte zu sprechen kommen. In Ihrem Buch fallen vereinzelt Ausdrücke wie kirchlicher Dogmatismus oder klerikale Bevormundung. Wie nehmen Sie denn aktuell das Agieren der christlichen Kirchen in der Debatte wahr?
Also diese Formulierungen, die etwas schärfen Formulierungen, ich glaube, Sie haben noch ein paar freundliche ausgewählt, beziehen sich vor allem eigentlich auf die Vergangenheit. Also sozusagen, und das gilt natürlich auch für die protestantische Kirche, aber vor allem eigentlich auch im Blick auf die katholische Kirche, meines Erachtens doch eine geradezu eine Diskursverweigerung aus dogmatischen Gründen stattgefunden hat. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass um das zu kompensieren, jetzt die Kirchen sich jetzt in die Avantgarde der Entwicklung scharen sollten, sondern, und ich meine, es ist natürlich sehr unterschiedlich, die Stimmen, die man aus der katholischen Kirche hört, die als solche auch sehr unterschiedlich verfasst ist, diese Kirche, sollte sie sich vor allem, finde ich, auch als ein Forum eines sozusagen undogmatischen oder unideologischen Gesprächs hierüber zu präsentieren. Das wird nicht gehen ohne eine überzeugende auch Selbstkritik in Hinblick eigentlich auf ihr vergangenes Agieren, aber es gibt sozusagen in ihrer Tradition, in der Tradition des Christentums, die ich natürlich viel besser kenne als andere religiöse Traditionen. Also glaube ich, gibt es, um so zu sein, ein Gut, wenn man spricht über die Gabe des Lebens, über das Geschenk des Lebens, was auch keine einfache Formel natürlich ist, aber darüber sehr gut nachzudenken. Also wenn man so will, eigentlich auch diesen, wenn man so will, Schöpfungsvorbehalt, der da formuliert wird. Also ich glaube, da haben die Kirchen eine gute Chance, sich gut zu positionieren. Sie tun das zum Teil auch. Also ich bekomme hin und wieder doch auch Einladungen aus katholischen Bildungsinstitutionen und auch also ihre Einladung legt Zeugnis davon ab, dass man, wenn man so will, eigentlich auch eine wohlwollende und also undogmatische Diskussion in den Kirchen führen kann. In Ultimo, glaube ich, wird man sozusagen gegenüber einer in dem Sinne radikalisierten Autonomieforderung in der Tat Vorbehalte formulieren müssen. Es gibt in der Debatte beispielsweise ein Argument, das ich außerordentlich problematisch finde und das ich in meinem Buch auch etwas ausgearbeitet habe, nämlich das Argument, dass Menschen in eine Lage kommen, in der ihre Biografie, sozusagen also ihre Lebensplanung, also sozusagen die Realisierung ihrer Präferenzen, ihrer Aktivitäten eigentlich, an eine Grenze gelangt ist, sie nicht mehr biografisch können, aber biologisch noch müssen, weil der Körper noch über ein gewisses Maß an Stabilität und Gesundheit verfügt, so dass der Körper eigentlich nicht aufgibt. Und es ist genau eigentlich also diese Spannung, die zunehmend dahin aufgelöst wird, dass die Biologie, wenn man so will, dann letzten Endes der Biografie gehorchen muss und die Biologie, wenn sie noch weiter tändelt, auf den Weg um sozusagen ihres Endes gebracht werden sollte. Und ich glaube, diese Spannung zwischen Biologie und Biografie, also unsere leibliche Verfasstheit auf der einen Seite und unsere biografischen Planungen, also diese Spannung müssen wir aushalten. Aber Sie wissen natürlich, dass unsere Kultur dazu neigt, das nicht zu tun, sondern also den Körper in mancherlei Hinsicht den biografischen Präferenzen anzupassen, sei es seelisch, psychisch, sei es chirurgisch und so weiter.
Wenn ich das recht erinnere, das Argument, was Sie gerade skizziert haben, das erläutern Sie, glaube ich, auch über zwei Würdebegriffe. Also einmal diese Rede von einem würdevollen Leben, was dann in bestimmten Situationen eben vermeintlich nicht mehr gewährleistet ist und dann die Begründung dafür ist, dass jemand Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen kann. Und auf der anderen Seite dieser Formulierung der Würde des Menschen, die man aus christlichen Kontexten kennt, aber eben zum Beispiel auch im Grundgesetz bei uns.
Ja. Also es gibt eben, und insofern Ihre Anfangsfrage, welche Begriffe benutzen wir, ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil sie ist, davon hängt unheimlich viel ab. Also es gibt quasi neben dem Begriff der Menschenwürde in der Debatte zunehmend auch den Begriff des Würdegefühls. Ja, und Würdegefühl heißt in dem Zusammenhang, also eine Art von Selbstachtung oder Selbstrespekt, das verloren geht. Also bei Würdegefühl heißt es eben letzten Endes, also quasi die Instanz, die über die Würde entscheidet, ist das Individuum selbst. Ja, sozusagen sobald das Individuum das Gefühl habe, seine Würde zu verlieren, also quasi steht dieses ganze Verhältnis von Biologie und Biografie zur Debatte. Wenn wir von Menschenwürde sprechen, also in der klassischen, sei es christlichen, später natürlich auch nicht christlichen Ausgestaltung, ist das gerade nicht verbunden eigentlich mit einer bloßen subjektiven Perspektive, sondern mit der Ausgestaltung beispielsweise von fundamentalen Rechten, also von Grundrechten und dergleichen. Also sehr wohl, also verbunden mit inhaltlichen Kriterien auch an dieser Stelle. Aber der Begriff des Würdegefühls ist außerordentlich verräterisch, wenn man so will, ja, weil er signalisiert genau eigentlich also diese ganz starke Subjektivierung, die letzten Endes also unter der Maxime fungiert, also wenn dir dein Leben genug ist, dann hast du immer recht. Ja? Also wenn dein Leben aus deiner Perspektive keinen Sinn mehr macht, hast du immer recht. Und welches Sinnkriterium dabei verwendet wird, ist etwas, was wir vernünftigerweise nicht diskutieren können, sondern es ist ja gerade deine, wenn man so will, hermeneutische Eigenkompetenz. Ja, und das halte ich für problematisch.
Das eine ist ja der Debattenbeitrag, sage ich mal, den die Kirche leisten könnte. Und da wäre jetzt diese Differenzierung zwischen diesen beiden Konzepten von Würde einschlägig. Das andere ist ja der praktische Umgang. Die Kirchen sind ja auch karitative Einrichtungen. Ich habe bei Ihnen im Buch auch den Satz gelesen, ist die Tragik erloschen, gibt es keinen Grund, sich noch länger in Mitleid zu üben. Nehmen wir mal an, der Bundestag regelt den assistierten Suizid neu. Wie sollten denn die Kirchen pastoral auf diese Form von Normalisierung und Liberalisierung von Sterbehilfe reagieren?
Ja, also die Kirchen werden, also jedenfalls glaube ich die katholische Kirche, aber auch weite Teile der evangelischen Kirche, werden eine solche künftige Umsetzung ohne die materiellen Kriterien, über die wir gesprochen haben, natürlich nicht mittragen. Wie ich sagte, insofern Einrichtungen kirchlicher Natur sind, wird man sich dort auf diesen dornigen Weg einlassen müssen, eigentlich, wenn man so will, eine Kompromissformel zu finden, die wiederum an diesen materiellen Kriterien orientiert ist. Also ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass kirchliche Einrichtungen in Zukunft radikal, wenn man so will, den Zugang von Patienten verweigern beziehungsweise Patienten entlassen und anderswohin schicken, wenn solche Fragen anstehen. Also sie werden diesen dornigen Weg gehen müssen und einen Zwischenweg, glaube ich, finden müssen. Also pastoral, glaube ich, wird man also aus dem Kern der christlichen Botschaft heraus, also die Bedeutung dessen, was Unverfügbarkeit heißt oder was Geschenkhaftigkeit des Lebens heißt, wird man artikulieren müssen, also in dem Sinne eigentlich auch eine Gegenstimme oder eine anders geartete Stimme verlauten lassen. Aber ich vermute, dass das nicht im Modus des Besserwissens oder der autoritären Einhegung, also einer höheren Moral geschehen kann, sondern dass die Kirchen selber, wenn man so will, auch ihre Verletzlichkeit in diese Debatte zeigen sollten, eigentlich indem sie noch mit offenen Flanken hineingehen und, also wenn man so will, die Diskussionslage gerne von mir aus komplexer machen sollten, als sie ist.
Herr Professor Witz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung.
Jean-Pierre Wils im Gespräch mit Falk Hamann. Das Buch von Jean-Pierre Wils, das trägt den Titel Sich den Tod geben, Suizid als letzte Emanzipation. Und es ist im S. Hirzel Verlag erschienen. Und hier nochmal der Hinweis, am 4. und 5. September greift die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern das Thema Sterbehilfe in Veranstaltungen in Altenburg und Zwickau auf. Infos dazu in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Wie immer gilt, mischt euch ein, debattiert mit. Wir freuen uns über eure Sicht der Dinge unter lebendig-akademisch.de oder aber über Facebook und Instagram. Und wenn euch gefällt, welche Themen wir hier anschneiden und debattieren, dann empfehlt uns bitte weiter, am besten an Freundinnen und Freunde, an Bekannte, denen das ebenfalls zusagen könnte, was ihr so bei uns hört. An dieser Folge mitgearbeitet haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Daniel Heinze ist mein Name. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.